An einem Tiefpunkt in seinem Leben stand er auf dem Balkon und wollte in die Tiefe springen. Doch eine Stimme sagte zu ihm, tu das nicht. Herzlich willkommen bei Menschen im Fokus. Wir wollen die besondere Geschichte von besonderen Menschen erzählen. Und heute bei mir ist der Nico Osburg. Schön, dass du da bist und vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns teilen möchtest. Es ist ja einiges passiert in deinem Leben. Und damals, als du auf diesem Balkon standst, im dritten Stock deines Hauses, da gingen dir die Frage vor, ist mein Leben überhaupt lebenswert? Soll ich es vielleicht hier beenden? Und da fragt man sich natürlich, was ist damals in dir vorgegangen? Wie kam es überhaupt dazu?
Ja, zunächst einmal viele Umstände in meinem Leben haben dazu geführt, dass ich der Welt quasi nicht mehr vertrauen konnte. Und auch ich dann Unmut hatte, Depressionen und wirklich den Sinn des Lebens nicht irgendwie gefunden habe und dadurch echt alles so sinnlos erschien.
Und welche Ereignisse haben zu dieser tiefen Depression in deinem Leben geführt, dass du sagst, mein Leben ist nicht mehr lebenswert?
Ja, zunächst einmal gab es den Punkt dann, wo ich meine Arbeitsstelle verloren habe, dadurch, dass die insolvent gegangen ist, die Firma. Und ich dadurch viel Freizeit hatte, konnte damit auch viel Drogen nehmen, habe den Tag falsch eingeteilt, habe dadurch auch mich eher dann auch nutzlos dann gefühlt. Also erste Zeit war natürlich toll, aber in dem Moment, wo man sich nicht mehr gebraucht fühlt, geht auch vieles in einem so zugrunde, denke ich. Und ich habe mir viel Gedanken gemacht über Dinge, die eigentlich total unnötig waren und sinnlos. Und es war auch dann auch der Sinn des Lebens nicht mehr so dort gegeben. Und Depressionen haben dann dazu geführt auch und einfach Nutzlosigkeit wahrscheinlich. Ja.
Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Es geht, glaube ich, vielen Menschen so, die einfach im Leben nichts zu tun haben, die nichts zu schaffen haben. Denn der Mensch ist ja dafür gemacht, dass er irgendwas tut. Und dann kann es leicht sein, dass man so eine Depression hineinfällt. Interessant fand ich, dass du in deinem Leben zu dem Zeitpunkt gemerkt hast, du musst dir irgendwas ändern. Und du hast dir so ein psychologisches Buch besorgt und hast mal geguckt, ob irgendwas vielleicht in deiner Kindheit nicht stimmt, dass du an so einem Punkt bist, der dich so zerrüttelt. Und da wäre jetzt natürlich meine Frage, hattest du wirklich Schwierigkeiten in der Kindheit? Konntest du sehen, das kam vielleicht von da, dass ich heute hier stehe?
Ja. Also wenn ich das dann rückblickend sehe, da gab es dann einiges, was ich auch so im Bewusstsein nicht ergreifen konnte. Dadurch, dass zum Beispiel meine Mutter sich getrennt hat mit meinem Vater, da war ich 2. Man muss dazu wissen, meine Mutter ist Türkin, mein Papa Deutscher. Und da sind auch schon 2 Kulturen aufeinander getroffen, denke ich. Im Detail weiß ich nicht alles. Ich weiß nur, dass es dort dann viele Diskrepanzen gab. Wo gehört das Kind nachher hin? Durch Jugendamt, bin auch zu Tageseltern und wurde auch durch die Gegend gereicht, quasi, kann man sagen. Und dadurch habe ich echt schon große Laster gehabt, denke ich, als Kind, weil ein Kind braucht Familie, braucht Geborgenheit. Das ist ja das, was Gott auch will eigentlich, was eigentlich eine Ehe ausmacht. Das ist ja der Schutz, eigentlich ist ja ein heiliger Bund. Und das ist damit, denke ich, schon sehr früh verloren gegangen. Diese Geborgenheit, die man in der Welt dann nicht gefunden hat und sich dann so auch erdrückt fühlt dann.
Und du hattest ja, also es kam eine ganze Menge, deine Eltern haben sich getrennt, dann ist auch noch ein Stiefvater in dein Leben gekommen, also ein neuer Mann sozusagen im Leben deiner Mutter, den du gar nicht kanntest. Du standst also zwischen den Stühlen. Als Kind versucht man natürlich irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen und ich bin mir überzeugt davon, dir ging es genauso.
Ja.
War aber noch nicht das Schlimmste sozusagen in deinem Leben. Also das hat ganz schön gerüttelt in deiner Kindheit. Und jetzt aber weiß ich, dass es mit 8 Jahren noch was ganz Neues anfing. Magst du sagen, was passiert ist?
Ja, ungefähr 8 bin ich in die Türkei mit meiner Schwester zusammen. Meine Mutter war zwar auch noch dabei und wir waren dann meine Oma und bei meinem Onkel. Und da hat uns dann unsere Mutter dann quasi zurückgelassen erstmal für ein Jahr. Ich bin dort auch zur Schule. Das war dann wirklich ziemlich schwierig für mich, dort auch Fuß zu fassen, weil ich konnte die Sprache nicht. Es war eine andere Kultur, auch in einer Schule her. Ich war schon viel weiter als die Kinder dort, als ich dann zur Schule gegangen bin, weil ich war ja hier in der 2. Klasse in Deutschland. Dort bin ich dann in der 1. wieder angefangen. Ich konnte schon Schreibschrift und all diese Sachen. Und wurde aber dort nicht akzeptiert quasi, weil ich musste eigentlich wieder mich zurück auf die Stufe des Erstklässlers dann zurückbilden quasi.
Und war das schwierig für dich dann? Also jetzt, ich meine, es ist natürlich, du musstest eine Stufe zurückgehen, aber gleichzeitig wurdest du angenommen bei den Mitschülern? Ich meine, du warst jetzt sozusagen neuer Schüler, du kamst irgendwie aus Deutschland, haben sie dich integriert?
Nee, überhaupt nicht. Also mit den Kindern war ich immer auf Konfrontation. Ich hatte dort wirklich Probleme auch. Sie haben mich immer als Deutscher beschimpft und hatte da somit auch sehr viele Probleme, irgendwie auch Freunde kennenzulernen. Einen habe ich kennengelernt, das ist der Ali gewesen damals. Das war so auch mein Pol, wo ich immer mit dem ich die Zeit verbracht habe und der mir auch wieder so Halt gegeben hat als Kind, so was ich dann schon schön fand. Aber sonst mit den anderen Kindern hatte ich immer Probleme. Es hing auch damit zusammen, weil ich irgendwie schon so aus der Reihe geragt bin, weil in der Türkei musst du wissen, dass dort eigentlich Uniform getragen wird und ich habe mich dann nie zu irgendwie verpflichtet gefühlt, die zu tragen. Ich habe als Kind das einfach nicht gemacht. Und dann gab es auch so Probleme zum Beispiel mit anderen Kindern, dass ich dann, die mich beschimpft haben, die mir nachgerannt sind. Einen habe ich immer von oben bis unten angepinkelt, habe dadurch dann auch durch die Eltern, die dann zu meiner Oma gekommen sind und so, dann auch dann Ärger bekommen, auch wieder zu Hause. Es gab immer Probleme. Ganz anders ist das Schulverhältnis auch dort. Wenn man jetzt zum Beispiel die Hausaufgaben vergisst, gibt es Schläge. Ich habe Fingernägel zum Beispiel vergessen zu schneiden, habe ich Schläge gekriegt, 10 auf die Finger. Zu spät kommen gab es Schläge, also auch richtig Schläge, manchmal auch so an den Ohren ziehen, Backpfeife, also richtig wüst auch teilweise. Und dadurch, dass ich dann auch, da gab es eine Lehrerin, die von der höheren Stufe aus mir wohlgesonnen war und mir auch immer in die Backen gekniffen hatte, weil sie mich so süß fand. Und eines Tages stand ich auf meiner Reihe und musste dort auch Schläge kassieren eigentlich, weil ich Hausaufgaben nicht hatte. Und die Lehrerin hat mich einfach weggeschickt, weil sie von der Oberstufe kam und hat dann das übernommen.
Man stand quasi an, um Schläge zu kriegen?
Genau, ja. Und das waren schon so Momente, die ich ja gar nicht kannte aus Deutschland. Das waren schon so ein Kulturschock, würde ich auch schon sagen, ja. Mhm.
Und du bist ja auch nur ein Jahr da geblieben, sagst du. Dann hat deine Mom hat dich zurückgeholt, hat gesagt, das geht nicht, komm wieder zurück nach Deutschland. In Deutschland bist du dann ja sozusagen, bist ja in Deutschland wieder auf die Schule gegangen. Mhm. Also genauso, wie du da integriert warst, wurdest du jetzt auch hier integriert. Ging das denn gut? Also fühlst du dich ein Wohler in Deutschland, auf der deutschen Schule? In der Türkei war es ja ein Desaster.
Ja. Umgekehrt war es dann wieder genauso, weil ich hatte ja jetzt Türkisch gesprochen, ein ganzes Jahr lang, aber nicht mehr Deutsch gesprochen und somit konnte ich nur noch gebrochen Deutsch. Ich habe alles super verstanden, aber dort in der Schule war das dann so, dass die Kinder dann gesagt haben, du bist ein Türke. Und es war wirklich ganz schwierig für mich dort dann auch mich so auszudrücken, aber ich konnte alles verstehen und sie haben dann mit mir so gesprochen, als ob ich kein Deutsch kann, du mich verstehen. Deswegen denke ich auch, dass man vorsichtig sein soll, mit Ausländern zu sprechen. Vielleicht können sie sich nicht so ausdrücken, aber sie verstehen schon, wenn man mit ihnen irgendwie so ungeholfen spricht und wie sollen sie die deutsche Sprache sprechen lernen, wenn man mit ihnen falsch spricht. Und ich glaube, es ist auch eine Respektfrage, so, auch wenn man es manchmal so unbewusst macht, aber man fühlt sich dann schon, also ich habe mich in dem Moment dann immer sehr, nicht für wahrgenommen. Ne? Mhm.
Also du rätst dazu, diese Dinge zu lassen, wie du mich verstehen, sondern wirklich klar und deutlich den Menschen sprechen. Aha. Denn sie hören das schon richtig, sie tun sich nur schwer zum Sprechen. Danke für den Tipp an dieser Stelle. Hm. Also du warst quasi in der Türkei, wurdest du als Deutscher verspottet. In Deutschland haben sie dich als Türke verspottet. Und du hattest sozusagen die ersten, das sind jetzt mittlerweile 8, 9 Jahre deines Lebens, wo du es eigentlich immer nur schwierig hattest. Ja. Sowohl zu Hause in der Familie, als auch auf jede Schule, die du kamst. Und irgendwie war dein Leben ganz schön kompliziert und durcheinander. Aber dann weiß ich, ihr seid dann umgezogen in ein katholisches Dorf. Mhm. Und dort bist du auch auf eine katholische Schule gekommen. Und hier war das Leben ein bisschen anders, oder?
Ja, definitiv. Also ich habe dort sehr schnell Fuß fassen können. Da war ich ja schon wieder mittlerweile so ein Jahr in Deutschland. Konnte wieder die Sprache mehr verinnerlichen und habe aber Türkisch dann auch nicht mehr gesprochen, kann ich bis heute noch gebrochen und habe dort aber sehr schnell Fuß fassen können und habe neue Freunde gewinnen dürfen und ein Aspekt war auch, Dorf ist halt auch kleiner, man hat sich gekannt, man grüßte sich, ist halt gemeinschaftlich, die Gemeinschaft ist groß geschrieben, würde ich mal sagen und jeden Mittwoch gab es dann auch immer so die Situation, wo wir in die katholische Kirche gegangen sind. da gab es dann so einen Kindergottesdienst. Und da bin ich dann auch mal fleißig mitgegangen. Bis einfach mal an einem Tag der Direktor kam und gesagt hat, Mensch Nico, das ist schön, dass du mitkommen möchtest und so, aber auf Papier bist du noch Moslem, also gehörst dem Islam an. Und ja, wir haben Einzelunterricht für dich. Ja? Kannst dann wegen deiner Konfession nicht dran teilnehmen. Aber es hat mich nicht gestört und ich bin weiter fleißig mitgewandert in den katholischen Gottesdienst und habe so ja, mitgefeiert, den Gottesdienst. Ja.
Wie gut, dass das ging, weil du wolltest ja gerade nicht ausgegrenzt werden. Das hast du oft genug erfahren in deinem Leben. Also immerhin, dann konntest du die Gottesdienste besuchen, hattest Freunde gefunden, warst im Dorf angenommen. Und irgendwie gab es jetzt auch so eine christliche Prägung. Mhm. Wie hast du das empfunden? Also wie hast du Jesus Christus kennengelernt? Wie wirkte das auf dich?
Ja, wir haben einen Pastor gehabt, der ja wirklich der irgendwie auch die Gabe des Sprechens hatte. Und hat auch ja, in seinen Predigten immer wieder Jesus hervorgebracht. Ja, er hat dann halt immer sehr aus dem so lebensnahe Geschichten erzählt, die mich schon fasziniert haben, auch als Kind schon, ja.
Mhm. Was ging ja sogar so weit, also aus dieser Faszination ist ja später sogar ein Entschluss erwachsen. Du hast ja wirklich einen Entschluss gefasst für Christus.
Mhm. Also mit 10 habe ich mich taufen lassen. Mhm. Meine Schwester war 5 und meine Eltern haben sich auch an dem Tag heiraten lassen. Das war so ein 1996 war das, war genau so ein, ja, so ein Special Day, könnte man sagen. Ja, weil ich jetzt auch auf dieser katholischen Grundschule war, ich wollte nicht wieder ausgegrenzt sein. Das heißt, ich wollte auch in der Kommunion mit teilnehmen, weil ich habe gehört, die anderen machen alle Kommunion und so. Ich weiß nicht, ob mir das schon so bewusst war, dass ich das jetzt nur wegen Jesus gemacht habe. Aber auch unter anderem denke ich schon, dass dort viele Samen gesät worden sind, auch durch den Pastor. Aber es war auch der Entschluss, so nicht ausgegrenzt zu sein, so wieder. Das war, glaube ich, ein großer Hauptpunkt, ja.
Mhm. Das klingt jetzt so für mich, als wärst du endlich angekommen. Also nach so viel Stress und so viel Katastrophen im Leben und von hier nach da geschoben, Integrationsprobleme und, hast du jetzt endlich so den Platz im Leben gefunden, wo du sagen kannst, hier fühle ich mich wohl, hier habe ich Freunde, hier haben wir eine gute Gemeinschaft, hier habe ich Christus kennengelernt. Mhm. Jetzt muss ich mich natürlich fragen, wie kam es denn dazu, dass du dann einige Jahre später auf diesem Balkon standst und sagst, ist mein Leben überhaupt noch lebenswert? Mhm. Was genau hat dein Leben denn so negativ geprägt, jetzt plötzlich in diesem neuen Umstand? Scheint ja alles so gut gewesen zu sein, aber war es nicht.
Ja, da muss man dazu wissen, also bis 14 habe ich, also von 10 bis 14 habe ich dann gemacht, Messdiener gemacht, war ich Messdiener. Und ich war dann parallel auch schon in der Jugendfeuerwehr, habe dort das erste Bier mal getrunken. Es geht dann einfach schnell, so dass man das sich irgendwie besorgen kann, gerade auf dem Dorf. Bin dann in die weiterführende Schule und da Messdiener zu sein, da konnte ich jetzt nicht so mit prahlen. Mit meinen Freunden, die ich auf der Grundschule gewesen bin, haben sich die Wege getrennt. Ich wollte eigentlich Realschule zumindest oder Gymnasium, weil ne, aber Gymnasium hat meine Lehrerin komplett abgeraten für und Realschule auch. Und somit bin ich dann auf die Hauptschule gekommen. Und dort habe ich eigentlich, da wollte ich überhaupt nicht hin. Ich habe mich so ausgegrenzt da schon wieder gefühlt. Und da wollte ich dann bestimmt nicht mit prahlen, dass ich da Messdiener bin. Und eins zum anderen hat man dann auch schon so, auf dem Dorf haben wir natürlich auch schon früh angefangen mit Dingen, weiß ich nicht, Rauchen.
Tabak, Alkohol.
Tabak, ja, Alkohol. Ne? Mhm. Und aber dort auf der weiterführenden Schule, dann war das dann schon so, wo ich dann auch Leute kennengelernt habe, die Drogen genommen haben. Ja. Da habe ich das erste Mal auch schon mit 14 so Drogen genommen.
Was, ja. Wenn ich fragen darf, was für Drogen waren das?
Also mit 14 war das schon erstmal so Marihuana. Und ja, so Speed, da war ich so 15, wo das erste Mal schon genommen habe. Aber das war noch nicht so das Vordergrund. So bei mir war erstmal Alkohol.
Mhm. Ja. Jetzt könnte man sagen, du warst, also alles war irgendwie zerrüttelt in der Vergangenheit. Jetzt hattest du gerade mal Fuß gefasst, aber es war dir jetzt so wichtig im Leben, irgendwo dazuzugehören, also nicht wieder ausgegrenzt zu sein, dass du jetzt diesen Weg mitgegangen bist über Alkohol, Tabak, härtere Drogen, um integriert zu sein in diese Gemeinschaft. Denn zu Hause war es auch nicht ganz leicht, oder? Mit deiner Mom?
Ja, es ist, ich muss dazu sagen, ich war kein Unschuldslamm. Also ich war schon ein richtiger Rabauke. Und schon in der Kindheit fing das ja an, dass ich immer im Mittelpunkt stehen wollte. Und dabei war es mir dann so auch egal. Ich wusste es halt nicht. Also es war dann halt negativ, mit negativen, dass ich immer gelogen habe zum Beispiel. Dass ich immer dadurch auch dann negativ ins Visier geraten bin auch und dadurch, was nicht immer ganz schmerzfrei war auch, weil ich glaube schon, dass meine Eltern wirklich verzweifelt waren, jetzt mein Stiefvater und meine Mutter. Und ich habe auch schlimme Dinge auch gemacht, so. Was auch das Misstrauen so hervorgerufen hat bei denen.
Mhm. Und das war auch die Zeit, glaube ich, wo du angefangen hast, auch da, jetzt Rap-Musik zu hören und ich weiß. Jetzt war das ja so, dass, also jetzt hast du zu Hause den Stress, draußen wolltest du dich integrieren, hast irgendwie, man läuft dann irgendwie in jede Richtung mit, macht alles mit. Jetzt weiß ich aber, als du 18 Jahre alt warst, da warst du plötzlich für 2 Wochen obdachlos. Magst du sagen, wie es dazu kam?
Ja, zunächst einmal hatte ich eine Tischlerlehre angefangen, wurde dort gekündigt, weil ich in der Schule so Lehrbücher nicht hatte und so, hatte dann halt 5 dafür kassiert und es sind eins zum anderen gekommen, bin auch zu spät manchmal gekommen in den Unterricht. Und das hat mein Chef dann so gereizt, dass er dann mir die Kündigung irgendwann hingelegt hat. Es sind noch andere Sachen passiert und ich hätte es gar nicht unterschreiben brauchen, aber habe es dann unterschrieben, weil ich auch dann irgendwie so den Druck gemerkt habe, auch schon innerhalb der Arbeit. Da gab es dann auch welche, die rechtsradikale Sprüche mal gesagt haben. Wenn ich mal krank war, wo ich wirklich krank war, wurde dann gesagt, so, ja, das ist bei euch gang und gäbe, so, ne? Also hat schon gemeint, angespielt auf meinen türkischen Wurzeln. Mhm. Das war ein Mann, der aus dem Osten kam, der hat schon manchmal so Sachen gesagt, die unter der Gürtellinie waren. Und naja, dann habe ich mich auch nicht so wohl gefühlt dort, ne? Auf jeden Fall bin ich dann weiterführende Schule gegangen, weil ich musste irgendwas machen. Hat auch nicht geklappt, habe dann auch wegen Drogen und so dann auch andere Leute kennengelernt. Habe da auch dann türkische Leute kennengelernt, also auch so Landsmänner, sag ich mal. Mhm. Weil ich auch, wo gehörst du jetzt hin, Nico? Ne? Was möchtest du machen? Jetzt zu den Deutschen oder jetzt zu, ne? Und dann habe ich dort auch, da gab es eine Zeit, da bin ich sogar in die Moschee gegangen. Mhm. Ja, aber ich habe mich dort trotzdem irgendwo, hat mich das ist auch nicht so erfüllt so. Aber irgendwo, wo gehörst du jetzt hin? Ne? Dann gab es auch eine Zeit, ich habe kein Schweinefleisch gegessen, ich habe dies nicht gemacht, das nicht gemacht und kein Alkohol getrunken. Aber der Punkt war einfach, dann erreicht auch, denke ich, bei meinem Stiefvater, wo ich dann auch die Schule nicht gut absolviert habe, mich auch zu Hause nicht integriert habe, weil ich immer unterwegs war, tagelang dann auch einfach das Wochenende nicht zu Hause war. Und ich sollte mich dann irgendwo bewerben, habe ich dann irgendwie, ich bin zu spät aufgestanden. Und das war dann der Punkt, wo er dann gesagt hat, ich muss jetzt rausgehen. Und ja, da haben wir uns dann wirklich auch fast die Köpfe eingeschlagen, kann man sagen. Und dann stand ich vor der Tür. Meine Mutter kam gerade vom Fitness. Ich sagte, was machst du hier draußen? Ich stand gerade draußen. Ich glaube, es war auch Winter, die Zeit. Stand ich ein paar Fuß draußen, weil er mich wirklich rausgeschmissen hat, wortwörtlich. Und sicher musst du deinen Mann fragen, habe ich einfach gesagt. Und dadurch hat sie dann irgendwas sich dann informiert, hat sie gesagt, ja, bist du eigentlich selber schuld, so, ne? Ja, dann habe ich mir 7 Sachen gepackt und bin dann ja quasi obdachlos gewesen für 2 Wochen.
Also obdachlos, 2 Wochen obdachlos, das meinte du, also du musst ja irgendwo geschlafen haben. Wo bist du geblieben?
Ich hatte ja dann einen Job in einer Pizzeria. Ich durfte dann im Lager übernachten. Und das war dann teilweise auch so schlimm, weil du einfach keinen Ruhepunkt gefunden hattest. Also erstmal, dass ich keine haben wollte. So diejenigen, die gesagt haben, die sind jetzt deine Freunde oder so, die auch muslimisch aus Wurzeln hatten, aber waren sie auch nicht. Da haben sie dann gesagt, ja, selbst von der Arbeit her haben sie mir dann einfach nur gesagt, ja, du kannst im Lager abschlafen. Einfach nur so eine gewöhnliche, so eine Couchdecke und so ein Kissen. Mhm. Also nichts Besonderes. Und da musst du dazu wissen, dass da auch alle 10 Minuten gehen die Truhen an. Und du bist teilweise manchmal nur 12:30, also bis 11 Uhr haben wir gearbeitet, 12:30, 13:30 kamst du manchmal raus, weil du musst ja trotzdem die Küche sauber machen. Und um 5 Uhr morgens kam teilweise die
Putzfrau,
die Reinigung. Mhm. Und ja, dann musstest du dann auch damit aufstehen. Also ich hatte keine Ruhe so. Und ja, dann bin ich bei einer Kellnerin und ihrem Freund auf der Couch durfte ich 2 Wochen dann, durfte ich dann erstmal übernachten, ja.
Mensch, da war dein Leben ziemlich am Boden, ne? Dass es nichts mehr gab, keine Familie, eigentlich die Arbeitskollegen, also was du hattest, war weg, die Freunde, du wusstest nicht, wo du hingehörst. Was ging denn dir vor in diesem Zeitraum?
Ja, ich habe mich nicht gewollt gefühlt, ne? Also es war schon so sehr schlimm für mich, weil ich einfach, auch mit meiner Mutter, das hat mich so geärgert. Ich habe natürlich auch verflucht, ne? Und auch Gott verflucht, also der war für mich überhaupt nicht präsent. Ich habe gedacht, das kann nicht sein, dass keiner, ich meine, da, wo ich immer reingeschlittert bin, das habe ich ja nicht mit Absicht gemacht. Irgendwie ist das, ist immer eins zum anderen so, bin ich da reingeraten. Und ja, da gab es dann so der Punkt auch, wo ich dann, ja klar, Gemeinschaft wieder wollte. Und es war dann durch zum Beispiel feiern gehen, da gab es dann einen Punkt, wo ich das erste Mal auch Ecstasy genommen habe. Und wirklich diese Community, diese Love, also diese Liebe, die man da so gespürt hat, das war überwältigend für mich. Wo ich mich wirklich dann auf einmal ja, so wieder verstanden gefühlt habe mit Menschen, die mich verstehen und mich so annehmen, wie ich bin. Aber es war eine trügerische Community.
In deinem Leben warst du jetzt ja an einem Punkt angekommen, wo du erst sozusagen in dem Lager geschlafen hast, dann hatten dich ja Arbeitskollegen aufgenommen bei sich und dann mittlerweile hattest du irgendwann wieder eine eigene Wohnung gehabt. Und du bist jetzt aber, wie du sagst, in diese Techno-Szene abgerutscht. Und Techno-Szene kennen wir, da gab natürlich, da sind Drogen, Alkohol, das ist da alles mit drin. Mhm. Und jetzt eigentlich muss man sagen, das Leben, ob es dann nun besser war, naja, es war zumindest anders. Und es war irgendwie immer noch ziemlich am Boden, also zumindest aus meiner Perspektive. Jetzt gab es aber in deinem Leben einen besonderen Punkt oder einen besonderen Menschen, der in dein Leben kam, wo du die Möglichkeit hattest, Christus wiederzufinden und den guten Weg wieder zu gehen. Mhm. Magst du sagen, was passiert ist in dieser Zeit?
Ja, vorab, ich hatte eine Stelle, wo ich dann wieder auch Fuß gefasst habe, Sinn des Lebens, Arbeiten, also nicht mehr jetzt fernab von der Pizzeria da. Und dann habe ich dort auch eine Ausbildung angefangen und dann habe ich jemanden kennengelernt und mit ihr habe ich dann auch eine tiefere Beziehung eingegangen und habe dadurch ja auch wieder so ein bisschen Halt bekommen. Sie war schon echt reif, würde ich sagen, reifer als ich. Und ja, dadurch habe ich mich wieder gestärkt gefühlt auch. Ja, sie hat manchmal über Jesus erzählt und weil auch aus ihrem Freundeskreis welche auch Jesus kennen und hat dort auch mal wieder über Jesus gesprochen. Was für mich aber ja so ein Witz war, da habe ich sie wirklich ausgelacht und verlächelt, so, weil ich wusste, ich kann es von mir nur zu Genüge, weil ich das ganze Leben lang gelogen habe und immer irgendwo weggerannt bin wie von mir selbst. Auch und jetzt auf einmal soll ich da jemanden ja, vertrauen können, was aus dem Buch der Bibel geschrieben ist, was von Menschenhand geschrieben ist, so dachte ich. Mhm. Ich meine, ist von Menschenhand geschrieben, aber vom Geist Gottes inspiriert. Und außer die 10 Gebote, die hat er mit seinem eigenen Finger geschrieben. aber für mich in dem Punkt einfach ja, lächerlich war. Ich konnte das nicht greifen und Jesus war für mich eher so eine Witzfigur und das habe ich auch immer zu spüren gegeben. Ja. Mhm.
Was eigentlich interessant, oder? Also du hattest jetzt die Möglichkeit und Gott klopft schon an dein Leben und sagt, du, ich bin da, ich will auf dich aufpassen, ich will dir helfen. Aber man lehnt es ab, weil man so tief irgendwie in dieser Szene drin ist und solchen, also sich so tief auf dem Bereich des Teufels befindet, dass man diese Dinge gar nicht mehr wirklich wahrnimmt, dass man dieses Klopfen im Leben kaum noch hört. Und jetzt war das für dich, war das total abstrakt. Also sagst du, hast Jesus belächelt und die Freunde hast irgendwie ihren Glauben lustig gemacht. Was hat dir denn damals eigentlich wirklich Freude gemacht im Leben? Also was war denn das, was du gesucht hast, die Art der Freude?
Ja, ich habe ja mit der Musik angefangen. Es fing einfach so, ja, ich sag mal, wie es immer so harmlos, man probiert ein bisschen rum. Habe ich so am Rechner rumgeschraubt und so. Und das hat sich dann mehr und mehr dazu entwickelt, dass ich mir irgendwann auch Gerätschaften besorgt habe. Und dann auch ja, angefangen habe, ja, so DJing, also ne, Disc-Jockey-mäßig ja, Musik zu machen, aufzulegen. Das fing erst in kleinen Kreisen an und die Leute haben dann gemerkt, so, wow, Nico, ist ja toll, was du machst. Ich habe auch angefangen, ja, Beats zu produzieren, also Musiktracks, halt Techno in die Richtung. Und ja, die Leute fanden das einfach toll und da habe ich mich auf jeden Fall immer mehr so in den Mittelpunkt immer mehr gerückt, auch so in der im Szenekreis, wo ich war. Wo das dann einfach wirklich so, ja, irgendwie so erfüllend war, irgendwie so Ruhm zu haben oder so einfach mal, ja Mensch, du kannst ja doch was. Mhm. Ja. Und ja, dass ich das auch mal durchbrochen habe mit dem, was ich so immer im Hinterkopf hatte, dass ich nichts nutz bin und überhaupt nichts kann.
Mhm. Und plötzlich warst du jetzt plötzlich wer? Oder du wurdest angenommen, Clubs haben dich eingeladen, du konntest dort auflegen. Aber deine Vergangenheit sollte dich noch nicht ganz loslassen. Du hattest ja mittlerweile dann wieder eine Freundin gefunden. Hm. In der Beziehung war aber irgendwas stimmte dort nicht. Irgendwie gab es, was war das Problem in der Beziehung?
Ja, es war mehr oder weniger meine Eifersucht. Hm. So, dadurch bin ich ja dann auch zu diesem Psychologenbuch gestoßen. Und einfach zu schauen, warum habe ich das? Ja, das war das große Problem eigentlich von mir. Ich habe dadurch, dass sie ein paar Dinge nicht ehrlich zu mir war, habe ich ein großes Misstrauen gegen sie entwickelt. Und dann hat diese krankhafte Eifersucht einfach immer mehr vorgebrochen. Und das war wirklich dann so, wirklich schlimm so. Und was mich auch depressiv gemacht hat, weil ich niemandem mehr so vertrauen konnte. Und die Drogen haben das natürlich verstärkt. Und da hatte ich immer solche Stimmen auch irgendwie wie in meinem Kopf, die mir gesagt haben, ja, die betrügen dich alle sowieso. Ne? Und das ist einfach diese Musiksucht, die ich nachher hatte, das ist eine, auch mit den Drogen und so, das ist ja auch nur so ein Haschen nach Wind irgendwie. Erst ist man so, wie es angefangen hat, auch mit der Drogenszene, erst ist es immer toll, man kommt irgendwie so zusammen, es überwältigt einen, aber es macht einen immer leerer, leerer, leerer. Und diese Sucht ist ja auch dann mit Sehnsucht irgendwo verknüpft, aber nach Liebe, aber dass all diese Dinge, die wir in der Welt haben, können uns nicht erfüllen. Und das hat mir das einfach nicht gegeben. Und das mit der Freundin, dass wir dort die Probleme hatten, lag dann letztendlich an mir. Dass ich dort wirklich, hat sie auch was vielleicht dazu getan. Und dadurch, dass wir auch Drogen genommen haben, gemeinschaftlich, das hat viel kaputt gemacht, denke ich, ja.
Und damit kommen wir jetzt direkt wieder zu unserer Anfangsszene. Also die Szene damals auf dem Balkon. Du hast ja deine Arbeit verloren gehabt, wurdest depressiv. Immer mehr negative Gedanken haben dich eigentlich beherrscht in deinem Leben. Und damals auf dem Balkon hatten wir gesagt, du hörtest ja diese Stimme. Sie sagte, tu es nicht. Was glaubst du heute, was war das für eine Stimme, die du gehört hast?
Ich bin davon überzeugt, dass das der Heilige Geist war, der zu mir gesprochen hat, durch mein Gewissen. Und ja, mir das einzig Richtige zugeflüstert hat, dass es da noch Hoffnung gibt. Genau wie kann ich das nicht beschreiben, wie das funktioniert oder wie ich das wahrgenommen habe, weil es war einfach ein Wirrwarr und ich denke, dass ich auch einen dämonischen Einfluss hatte, so bis hin zum, dass ich überhaupt zu Selbstmordgedanken überhaupt gedacht habe. Ich hatte ja auch viele Sachen erlebt, auch durch die Musik und Drogen auch. Das sind auch alles Einfallstore Satans, auch wenn die Menschen das nicht glauben wollen. Aber ich, ja.
Das ist nicht faszinierend, wie der Heilige Geist also wirkt. Also wir selbst in so einem ruinierten Leben, möchten wir fast sagen, reinspricht und sagt, bitte tu es nicht, du bist mir wertvoll. Ich will, dass du da nicht runterspringst und ich bin so dankbar dafür, dass du auf diese Stimme gehört hast, denn sonst würden wir beide heute hier nicht sitzen.
Amen, ja.
Und könnten dein Zeugnis aufnehmen. Nun, du hast ja nach diesem Ereignis, also nach dem Balkonerlebnis, hattest du ja das Gespräch mit deiner Mama gesucht. Du bist ja mit deiner Mutter nochmal ins Gespräch gekommen. Magst du uns sagen, wie dieses Gespräch verlaufen ist, um was es da ging?
Es ging darum einfach, weil durch dieses Psychologenbuch, da kam auch hervor, dass man einfach so die Dinge, die man mit sich rumgeschleppt hat, dass man das auch mal aussprechen kann, auch soll, dass man einfach, die anderen wissen ja nicht, wie es in deinem Kopf aussieht. Und dadurch, dass ich das begriffen habe, durch diese ganze Vergangenheit, all diese Dinge, dass das eigentlich der Auslöser war dafür, dass ich krankhaft eifersüchtig wurde, Angst vor, dass ich alleine sein will oder eine Gemeinschaftsängste, einfach Angst, nicht geliebt zu werden. Und da habe ich meiner Mutter probiert, das zu sagen. Und sie hat sofort gesagt, nein, wir haben dich geliebt. Und ne, das ist natürlich auch immer schwierig, wenn man dann sowas sagt. Mein Gefühl haben mir das nicht gezeigt. Und das habe ich einfach dann probiert zu sagen. Und das konnte meine Mutter auch schwierig annehmen.
Ja. Aber wie schön, dass du jetzt, also du warst jetzt ehrlich in deinem Leben und hast gesagt, das und das, so ging es mir. Und das ist eigentlich ein guter Anfang. Und es wäre eigentlich der richtige Zeitpunkt, um zu sagen, von jetzt an geht es wieder aufwärts im Leben. Also man gründet sich auf die Wahrheit, spricht die Dinge an und versucht, den guten Weg zu finden. Was für ein Ziel hattest du vor Augen? Also wo ging es jetzt hin?
Ja, mit der Freundin, wo ich halt auch depressiv war. So, wir hatten auch einen Entschluss getroffen, dass wir auch durch die Drogen, die wir auch genommen haben und so auf Partys waren, dass wir unser Leben ändern wollen. Und da hatten wir dann auch den Gedanken, dass wir wirklich heiraten wollten, auch Kinder kriegen. Aber dafür haben wir gesagt, da müssen wir erstmal aufhören mit Drogen. Weil der Körper soll irgendwie schon so ein bisschen reiner sein. Ja? Und meine Schwester hat auch zu dem Zeitpunkt heiraten wollen und meine Mutter hat dann sich schon so Sachen ausgemalt, ja, dann machen wir eine Doppelhochzeit und das waren schon so tolle Gedanken einfach so, dass man so ein Ziel hatte, jetzt dahin soll es gehen, ich möchte nicht mehr dieses alte Leben, ich möchte am Leben teilnehmen eher, ja, anstatt mich immer nur so abzugrenzen von der, von Eltern und so, das hat ja auch was gemacht, wenn man jetzt Drogen und Techno-Szene, das sind ganz andere Bereiche, bis zum Wochenende immer unterwegs gewesen und gehst natürlich nicht zu den Eltern, so einfach mal besuchen oder wie man es ja gewöhnlich macht auch. Ne?
Und du hast einen neuen Job gefunden in der Automobilbranche, hast gutes Geld verdient. Und eigentlich würde ich sagen, es läuft gerade ganz positiv. Also irgendwie nach dem Auf und Ab. Mhm. Also allerdings, wenn wir schon von Auf und Ab sprechen, dein Leben war so ein bisschen eine Achterbahnfahrt und es sollte ja noch weitergehen. Mhm. Also du hast jetzt gerade irgendwie, man sieht das, dein Leben war gerade wieder im Griff und irgendwie nach diesem Ansporn sozusagen ging es aber gleich wieder bergab. Mhm. Wie ging es dann weiter?
Ja, meine Freundin ist mir dann fremdgegangen. Als das rauskam, für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Also wo ich wirklich dann so Momente in meinem Leben hatte, die, ja, ich kann diesen Menschen nicht mehr vertrauen. Und eigentlich will ich ja nur auch eine Familie. Ich will auch am liebsten Kinder hätte ich gehabt und dass ich irgendwie so ein Ziel, so einen Sinn im Leben hätte. Und das hatte ich einfach nicht. Und da habe ich gedacht, das kann nicht sein. Gibt es überhaupt noch ehrliche Menschen? Weil ich meine, ich war nicht von Grund auf böse, so dass ich andere Menschen irgendwie beraubt hätte oder so. Ich wollte einfach nur so verstanden werden und auch irgendwie so die ja, Anerkennung, ja, irgendwie so auch angefangen bei meinen Eltern ein bisschen ja, zu Freunden einfach mal. Und das hat mir schon gefehlt, ja.
Mhm. Und dann bist du ja raus aus eurer Wohnung, ne? nach dieser Ehekrise, hast du die Wohnung verlassen. Warst du ja wieder fast obdachlos, also hast bei Freunden geschlafen, war das so?
Mhm. Also ich wollte mir eine Wohnung suchen, ich habe keine gefunden. Also wirklich nicht. Und habe dann 2 Monate bei jemandem auf der Couch gepennt. Und irgendwann hat mich dann ein ehemaliger Freund gerufen und hat gesagt so, hey, das hat doch keinen Zweck, was du da machst. So, ne? Komm doch, zieh nach Essen. Und da habe ich gesagt, was habe ich zu verlieren? Ich habe nichts zu verlieren. Und dann habe ich meine 7 Sachen gepackt, habe auch den Job gekündigt, habe dann gesagt, okay, ich will weg. Und quasi habe ich dann am Anfang so mein Geld, was ich so noch so hatte, das habe ich dann wirklich dann so ausgegeben. Meine Mutter hat mir anfangs noch geholfen, so hat mir auch was dazugegeben und so. Aber es sollte dann doch ganz anders werden in dem Punkt, dass auch der Freund, bei dem ich war, der hatte eine festgestellte Schizophrenie und ich wusste das nicht. Und eigentlich wollte ich ihm helfen, weil ich schon einige Dinge in meinem Leben durchgemacht habe und dachte, ich könnte ihm vielleicht einen guten Rat geben. Und habe dadurch aber eigentlich, glaube ich, auch die Situation verschlimmert, unbewusst. Und ja, dadurch habe ich Probleme gehabt. Er hatte dann auch irgendwie nachher so ein Spleen bekommen, hat sich Auto gesetzt, Unfall gehabt. Ich war dann quasi der war dann erstmal in der Klinik, auch dort eingewiesen, denke ich. Und ja, ich war dann quasi alleine in Essen und hatte dann auch kein Geld mehr. Und dann war ich alleine in Essen, ohne Essen, kann man quasi sagen. Aber Gott ist mir auch dort nachgegangen und hat mich nicht im Stich gelassen. Da gab es einen Moment, wo es dann an der Tür klopft. Und der Nachbar, es war Marokkaner, der hat mir dann so eine Reispfanne mit Hähnchen und sowas mitgebracht, die Frau. Und Gott ist mir auch dort nachgegangen in dieser Zeit. Und ich habe dort wirklich trotzdem Gott in der Zeit verflucht, weil ich habe gedacht, noch tiefer kann ich nicht sinken. Ich habe schon Pfandflaschen mitgebracht. Ich bin zum Amt gegangen. Und dadurch, dass ich halt keinen Job hatte und auch konnte ich mich nirgendwo anmelden, auch in der Wohnung mäßig. Ich konnte mich zur Arbeit, zum Jobcenter, wo ich gegangen bin, konnten sie mir nicht weiterhelfen. Die haben gesagt, ich soll zum Sozialamt gehen, bin ich dorthin gegangen und die haben mir auch nicht weitergeholfen. Die haben gesagt, du musst erst gemeldet sein in der Stadt. Und dadurch, dass ich nicht gemeldet bin, konnte ich auch keine Wohnung haben. Mhm. Und sie haben gesagt, du musst erst bei Ausländerbehörde dich melden. Und das habe ich noch nie gehört. Weil ich habe schon in verschiedenen Bundesländern gelebt, auch mal Niedersachsen oder jetzt wohne ich auch in Berlin. Ich habe nie sowas erlebt, dass ich erst zur Ausländerbehörde gehen muss, damit ich irgendwo gemeldet bin. Und für mich war das reine Schikane. Ich habe da teilweise 4 Stunden auf so einem Bürgeramt gesessen und dann nur damit die mir sagen konnten, nee, sie müssen erst zur Ausländerbehörde gehen. Und dabei habe ich mein Leben lang hier auch gearbeitet. Ich habe Ausbildung gemacht, alles Mögliche. Dann wird man so weggeschickt. Und das war schon ein schwieriger Moment für mich. Und wenn man dann auch noch auf dem Sozialamt dann sieht, dass das Menschen kommen, die mit Dolmetscher kommen und Essensmarken bekommen und du nicht, du erstmal so einen Stapel ausfüllen musst und dann immer gesagt wird, dass dir etwas fehlt, dann kommt natürlich Wut in dir auf. Und da habe ich auch Gott wirklich verflucht in dieser Zeit. Mhm. Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass es eine super schwierige Zeit für dich war. Ich meine, du hast ja wirklich, die Arbeit hast du nicht gehabt, du hast keine Freunde gehabt, du hast kein Geld gehabt, du warst irgendwie in einer fremden Stadt und alles war kompliziert. Und dann hast du dir den Entschluss gefasst und hast gesagt, ich gehe zurück zu meinen Eltern. Hast du es auch gemacht? Hast sogar neue Arbeit bekommen da? Hast eine Wohnung gehabt? Aber du bist relativ schnell wieder so in die Drogen- und Musikszene reingefallen und es wurde einfach nicht besser. So sieht es irgendwie aus. Und da, auf so einem Tiefpunkt in deinem Leben, hast du dich, ja, kann sein, du hast dich als Versager gefühlt. Du hast irgendwie hast das Gefühl gehabt, du hast bis hierhin nichts erreicht. Was ich interessant fand, dass du dir damals Gedanken gemacht hast um die politische Weltlage. Also du hast überlegt, was passiert eigentlich in der Welt? Wo stehe ich, wer bin ich und was passiert um mich rum? Und hast dann im Internet angefangen, Videos zu gucken, wie dreht sich die Welt eigentlich? Magst du sagen, was da passiert ist?
Ja. Ich habe mich mit vielen Dingen befasst. Also ich war auf der Suche, wie Matthäus 7, Vers 7 steht, ne? Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Aber das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht begriffen. Ich habe mich mit so vielen Dingen beschäftigt und ich habe mich immer, man sagt so, es gibt ja so Survival-Szene, auch Worst-Case-Szenario, also für den schlimmsten Fall. Habe ich mich vorbereitet, essbare Wildpflanzen und solche Sachen, wie kann ich in der Natur überleben? Solche Sachen habe ich mich, ich habe meditiert, ich habe keine Ahnung, ich habe überall alles gesucht. Da gab es halt dann auch Politik halt, wo ich mich sehr für interessiert habe, weil ich gesehen habe, hinter den Vorhängen passiert etwas. Da gab es dann diesen Punkt, wo wirklich dann jemand über Jesus Christus gesprochen hat. Und dass dieser Jesus Christus, egal wer du bist, der würde dich annehmen. Und in dem Moment, ich habe da gesessen, da war ich mal clean und habe dort in meiner Couch gesessen. Das war ein Moment für mich, wo ich wirklich, kann ich gar nicht richtig beschreiben, es war einfach überwältigend für mich. Ich habe angefangen zu weinen und ich habe Gänsehaut gehabt im ganzen Körper, als ob mich so ein Frieden umarmt einfach und kann das nicht beschreiben. Also es war 5 Minuten oder so, das hatte ich in meinem Leben noch nicht. So Gänsehaut, die ganze Zeit an meine Haare gestanden. Und da habe ich gemerkt, irgendwas ist passiert. Und da habe ich mich erinnert, weil ich mich ja mit Politik befasst habe und so. Und das war gerade auch die Zeit mit Trump und was da alles einherging mit. Da habe ich mir das nochmal in Gedächtnis abgerufen. Da war doch dieser Typ, der über Bibel gesprochen hat, Mahlzeichen des Tieres. Und das irgendwie Verbindung gebracht hat mit Trump und keine Ahnung. Und ich habe gesagt, ich weiß ja nicht, wie der heißt. Und dann hat mir der Heilige Geist 100% geholfen. Ich habe das Video wieder gefunden. Und das war der Timo Hoffmann. Und hat er da irgendwie über die Weltgeschichte erzählt und wie das zusammenhängt mit der Bibel, was sie vorher sagt. Und ich, am Anfang, wo ich das gehört habe, das war für mich, ja, das habe ich mal gehört, ist interessant. Aber jetzt, in dem Moment, habe ich gedacht, da ist irgendwas, Jesus Christus, das kann nicht sein. Und dann habe ich mir von ihm Videos angeschaut, nicht nur von ihm, auch noch von anderen Christen. Ich habe alles rein angeschaut, so aufgesogen quasi. Gab es auch noch einen anderen, der auch über Sabbat erzählt hat, aber in dem Moment, wo ich das mit Timo gehört habe und das immer verglichen habe, was der andere erzählt, habe ich gemerkt, das passt alles nicht, was der andere erzählt und das passt mit der Bibel nicht überein. Und habe einfach Timo Hoffmann seine Videos dann mir angeschaut, habe mir dann irgendwann eine Bibel besorgt, habe dann auch kontrolliert, was der da sagt. Und als ich das erste Mal wieder diese Sabbatbotschaft gehört habe, hat mein Herz angefangen zu schlagen. Als ich wirklich so gemerkt habe, ja, das habe ich mein Leben noch nicht gehört. Und da ist etwas passiert in mir, was ich ja bis heute nicht bereue.
Ja. Also du warst ja damals auf der Suche und du hast ja auch glücklicherweise mit der Bibel direkt verglichen, was es war und was es falsch, hast die Bibel zur Grundlage genommen und dann dich so durch die Videos durchgesucht. Und hast ja auch viel gesehen, dich viel informiert. Und ich weiß, in einem Video ist etwas Besonderes aufgetaucht, was du wahrscheinlich damals noch gar nicht kanntest, was dich aber auf eine neue Spur gebracht hat. Du ahnst schon, worum es geht?
Ja, klar. Das war der Moment, wo ich einen Entschluss getroffen habe, in welchem Gemeinde es geht. Aber bis ich dort hingekommen bin, das war ja für mich, ich wusste nicht, mit wem kannst du sprechen. Weil jetzt ist ja mein Leben komplett verändert gewesen. Wie soll ich den Sabbat halten und wie sind solche Geschichten? Oder wie kann ich überhaupt mit meinem Glauben sprechen? Weil in meinem Freundeskreis haben die mir einen Vogel gezeigt und mich ausgelacht. Weil das war für die nicht greifbar. Und dann habe ich mit meiner Oma auch nicht sprechen können. Die ist katholisch, das passt alles irgendwie nicht. Mit wem kannst du sprechen? Ich kannte keine gläubigen Menschen. Aber ich wusste, auf meiner Arbeit, da gab es Baptisten, mit dem habe ich gesprochen. Und der hatte mir gesagt, ja Mensch, das glaube ich dir nicht. Weil er kannte mich von den Weihnachtsfeiern, dass ich da auch trinkenderweise immer mit Bier war, Zigaretten, ich war am Rauchen. Und der hat auch gelacht über mich, dass ich jetzt irgendwie, dass Jesus in mein Leben getreten ist. Und ich sage, nein, das ist wirklich so. Und er hat gesagt, so Mensch, dann komm doch einfach mal zu unserem Gottesdienst. Und das war ein Sonntags. Und eines Sonntags habe ich mir dann den Anorak angezogen, habe mich dann schon bereit gemacht, dass ich dort in die Gemeinde gehe, aber ich habe so ein unwohles Gefühl gehabt. Ich habe gedacht, jetzt habe ich den Sabbat studiert und der Heilige Geist hat 100% zu mir gesprochen. Du kannst doch jetzt nicht einfach das Gegenteil tun, was du jetzt gelernt hast. Da würdest du ja dir selber widersprechen. Dann habe ich gesagt, okay, Jacke wieder aus, auf die Knie. Ich habe gesagt, ja, wenn du jetzt möchtest, dass ich mein Leben verändere, dann möchte ich jetzt, dass du auch mir zeigst, wie ich in die richtige Gemeinde komme. Und ich habe gesagt, ich möchte in die Gemeinde gehen, von dem ich diese Videos gesehen habe. Das war der Timo. Und zeig mir den Weg. Und dann bin ich auf die Knie gegangen, kam der Gedanke Google. Ich habe gegoogelt und ich habe einfach Sabbat halt eine Gemeinde eingegeben, irgendwie sowas. Und dann habe ich in Berlin jüdische Gemeinden gefunden. Und die sagten, ja, die kennen den Messias noch nicht mal, haben sie nicht angenommen. Warum sollte ich jetzt zu den Juden gehen? Und da gab es eine in Baden-Württemberg. Und dann bin ich nochmal auf die Knie gegangen und habe gesagt, Herr, wenn ich jetzt in diese Gemeinde gehen soll, dann mache ich das. Dann werde ich hier alles abbrechen und dorthin ziehen. Und dann habe ich den Gedanken gehabt, schau nochmal auf deinen Desktop, weil ich hatte da Videos offen. Und da war ein Video von Timo Hoffmann und da war das Logo dann von den Tagsadventisten. Irgendwo da stand da und dann kam direkt der Gedanke, gib das mal ein in Google. Ich gebe das ein und ich habe sofort die Gemeinden gefunden, wo ich dann auch letztendlich hingegangen bin. Die nächste war in Paderborn. Und dort bin ich hingegangen und ich habe vor ein paar Monaten mal mit jemandem gesprochen, mit dem Arthur. Der war auch ein lieber Begleiter in meinem Glauben. Der hat noch gesagt zu mir, Mensch Nico, ich weiß noch, als du wie so ein kleiner Gangster in unsere Gemeinde gekommen bist. Und dadurch hat sich bei mir einfach alles verändert in dem Leben. Ja.
Also dein Umfeld hat ja mittlerweile gemerkt, dass in dir Veränderungen passieren. Das kann ja nicht verborgen bleiben. Und du sagst, sie haben so auch angefangen, dich zu verspotten deswegen, haben dich irgendwie schon wieder angefangen auszugrenzen. Das, was dich ja dein Leben lang irgendwie verfolgt hat, das war jetzt wieder. Was hat das in dir jetzt bewirkt, diesen negativen Einfluss jetzt zu erfahren oder diese Ausgrenzung wieder damit konfrontiert zu werden?
Ja, zunächst einmal war das ziemlich schwierig mit meiner Familie auch, dass sie auch gesagt haben, in welche Sekte bin ich geraten und das hat mir dann auch Unbehagen bereitet. Also ich habe mich nicht wohlgefühlt in dieser Situation, auch gerade mit den Freunden. Ja. Und ich bin dann dadurch einfach zu dem Punkt gekommen, dass ich einfach gesagt habe, dann brauche ich keine Gemeinde. Ich kann das auch alleine, ich kann auch alleine beten. Ja. Und habe dann auch nach dem Aufstehen, habe ich sofort gebetet, vorm Schlafen gehen, vorm Essen. Und dann habe ich es einmal vergessen, zweimal vergessen, ein Bier getrunken, zwei Bier, drei Bier und zack, ich war wieder in der Szene drin, wo ich vorher war. So schnell, wie ich Gott nachgefolgt bin, habe ich ihn auch wieder verlassen dann. Und ja, so bin ich dann fernab von ihm abgekommen, von dem Weg, den ich eigentlich gehen wollte. Ja.
Du bist nicht mehr in die Gemeinde gegangen und zu Hause hast du dann irgendwann auch kein wirkliches Andachtleben mehr gehabt.
Nee.
Das ist ganz oft so bei uns, wenn wir aus der Gemeinschaft rausgenommen werden, merkt man brennt dann aus.
Ja.
Die Gemeinschaft ist ganz wichtig für uns. Und das war bei dir wahrscheinlich genauso wie bei den meisten. Am Anfang geht es noch so ein bisschen und dann irgendwann nicht mehr. Womit hast du dich befasst denn in dieser Zeit? Also wenn das jetzt sozusagen wieder aufhört, dieses neue Feuer in dir scheinbar wieder erlöscht, weil da die Gemeinschaft fehlt, was hat dein Herz denn dann eingenommen?
Ich wollte natürlich wieder so diese eine Stellung wieder einnehmen, die ich schon mal hatte, so auch als DJ, dass ich da ein bisschen rumkam auch. Und da einen Gig hatte, aber ich habe es nicht erreicht. Ja. Ich habe alles probiert, wieder so zurück zu modeln. Ich hatte ja auch mal schon so einen Musikvertrag gehabt bei so einem kleinen Label, wo ich Geld verdient habe mit ein bisschen. Also nichts Besonderes, aber wo ich schon so Ruhm hatte und das wollte ich dann wieder haben. Aber ich habe es nicht bekommen. Und das war schon so eigentlich der Moment, wo ich auch gedacht habe, so, willst du das eigentlich? Ne? Da kam das ja auch eins zum anderen, da kam Kurzarbeit, dass ich nicht mehr wie regulär gearbeitet habe, sondern einfach Zeit hatte zum Nachdenken. Und da gab es dann den Punkt, wo ich dann wieder den Entschluss gefasst habe, wieder zurückzugehen.
Zurückzugehen wohin?
Ja, in die Gemeinde. Und dort habe ich einfach dann, egal was die anderen gesagt haben, ich habe gesagt, das möchte ich nicht. Ich möchte das Leben nicht. Jesus hat wieder an meine Tür geklopft. Ich habe ja auch vom Schatten zum Licht habe ich gelesen. Ich habe das Buch hier auch. Und das hatte ich angefangen, im ersten halben Jahr habe ich das angefangen zu lesen. Das kann ich auch jedem empfehlen, das auch mal zu lesen. Gott ist mir nachgegangen, auch durch die Jugend. Ich möchte auch nochmal danken an die Stelle, dass die mir überhaupt für mich gebetet haben. Die haben nicht aufgehört, für mich zu beten. Und die haben mir einfach mal geschrieben und das kam alles so nach und nach. Und dann haben sie mir geschrieben so, Nico, wie geht's dir? Wir haben längst mir gehört, geht's dir gut? Oder, ne? Was machst du? Und dann gab es dann einen Moment auch auf der Arbeit, als ich dann auch mit dem Baptisten, von dem ich schon vorher erzählt habe, der mich eingeladen hat zur Sonntagsfeier, ich aber mich für den Sabbat bewusst entschieden habe. Und aber dieser Mann kam auf einmal zu mir und sagte, Mensch, Nico, gehst du noch in die Gemeinde? Und ich sag, wie so ein Schlag durch meinen ganzen Körper, so, wie kommt der jetzt da drauf, so, ne? Und sag ich, nee, sagt er, ist das nicht doof, wenn man die Wahrheit kennt und das Gegenteil tut? Das sagt der, mit dem ich mich immer gestritten habe. Und da habe ich gemerkt, der hat Gott zu mir gesprochen einfach. Also ne, nicht wie eine Marionette durch ihn, aber der Heilige Geist hat ihn benutzt quasi und hat mich dann wieder zum Nachdenken gebracht. Dann kam halt die Corona-Zeit, Zeit zum Nachdenken, wo ich wirklich gemerkt habe, so Mensch, Nico, was willst du eigentlich? Das ist der Sinn des Lebens. Du hast doch eigentlich schon alles gefunden gehabt durch Jesus Christus, in Jesus Christus. Und das möchte ich auch nicht einfach jetzt verwerfen für ein bisschen Spaß in der Welt, was mich nicht erfüllt. Weil diese Erfüllung, die ich gehabt hatte durch Jesus Christus, wo er wirklich in mir dieses Feuer entfacht hat, was ich jetzt immer mehr und mehr erlischt, das möchte ich wieder zum Brennen bringen. Und da habe ich gesagt, das kannst du nicht in der Welt finden, das kannst du nur bei Jesus Christus. Und da brauchst du auch Leute, die dich auch darin unterstützen, und weil alleine schaffst du es nicht.
Preis den Herrn, dass Amen, ja. Gott uns immer wieder ins Leben hineinspricht, uns ins Gewissen redet. Und du hast jetzt wirklich den Entschluss gefasst, ich gehe wieder zurück. Also ich mach meinen Bund mit Christus fest. Doch hattest du dann die Idee gehabt, so eine Abschlussparty zu machen, so eine Art, ich gebe mein weltliches Leben auf, was wir eigentlich so in der Taufe machen. Und du hast gesagt, ich mache dann eine Party. Oder, magst du erzählen, was das für eine Idee war und was da passiert ist?
Ja, wir haben psychedelische Drogen genommen. Und ich habe mich dann halt mit den Leuten getroffen und so. Und das war wirklich einfach einer der schlimmsten Momente. Also ich meine, ich hatte schon so dämonische Erfahrungen gehabt. Ich habe schon mal so Geister gesehen. Ich habe es immer auf die Drogen geschoben, so, ne? Aber es war schon ziemlich real, was ich da gesehen habe. So, dann würden der vielleicht jetzt manche sagen, ja, der ist bekloppt gewesen oder die Drogen, nimm mal weniger Drogen. Aber heute weiß ich, dass Satan auf jeden Fall existiert. Und genauso wie Gott existiert, existiert auch er. Und er ist damit bemüht, uns von Gott wegzubringen. Und sei es mit materiellen Dingen oder Dingen, die wir nachrennen, die aber weltlich sind. Und wo wir letzten Endes keinen tiefen Frieden kriegen. Egal, ob ich was ich mache. Und dort habe ich halt entdeckt, also gerade als ich diese Drogen gemacht habe, da waren dann wirklich so Fratzen um mich herum und das war wirklich beängstigend. Es hat mich zu Boden geschlagen, es war wirklich so ein Kampf und ich habe wirklich gemerkt, dass es falsch war, dass ich gemacht habe. Ich habe ein stilles Gebet gehabt, weil ich hatte auch so in meinen Gedanken, also ich musste manchmal auch rausgehen, weil ich hatte so wirklich die Leute, die bei mir waren, ich hatte so teilweise auch die Gedanken, ich erschlag die gleich oder so, ne? Und das war wirklich so, wo ich dann ein stilles Gebet gesucht habe, weil ich Angst hatte und ich hatte wirklich, so kamen Stimmen so, die mir sagten, es wird nie wieder vorbeigehen, du kannst nie wieder zu Gott gehen. Und das war wirklich real, ne? Und ich habe dann gebetet, ich so, Herr, wenn das überstanden ist, dann verspreche ich, ich werde nie wieder so etwas machen, ja. Und ja.
Gott weiß, dass er dich retten kann und er will dich retten. Und der Teufel versucht alles, um das zu verhindern. Und er versucht in deinem Leben immer wieder irgendwas einzustreuen, damit du eben gerade nicht zu Jesus Christus gehst, um da gerettet zu sein. Und du hast deine Entscheidung getroffen. Und das Gute ist, jeder darf wissen, in deiner Situation steckt, Gott ist immer stärker als der Teufel. Also er kann helfen. Du bist also von da an, also nach diesem besonderen Partyerlebnis, hast du dich der Gemeinde angeschlossen, bist wieder regelmäßig in die Gemeinde gegangen und hast die Bibel studiert. Du hast an Jüngerschaftskreisen teilgenommen. Und wie hat sich deine Perspektive dann verändert? Was war dein großer Traum?
Genau, so schnell wie ich jetzt auch das Feuer erlischt hatte, hatte ich eigentlich so irgendwie so das innere Verlangen danach, irgendwie anderen Menschen, die auch in solchen Situationen sind, ich muss das auch machen, ich muss auch andere Menschen. Es gibt so viele, die ich kenne, die depressiv sind, die Ängste haben, die der Liebe Jesu bedürfen. Und ich wollte ihnen das auch näher bringen, irgendwie, gerade weil ich so viele Facetten in meinem Leben schon erlebt habe und ihnen auch aus dem Herzen sprechen kann in vielen Dingen.
Ist auch super heilsam für uns, also wenn wir nicht nur hören, sondern auch tun.
Genau.
Was hast du dir vorgenommen? Und du hattest ja große Möglichkeit. Also es war ja gerade die Zeit der ganzen Corona-Lockdowns. Und viele Menschen haben demonstriert, waren auf den Straßen, haben gesagt, das geht nicht. Du warst mittlerweile informiert und wolltest den Menschen helfen. Und hast angefangen, dort Bücher zu verteilen. Du hast Erfahrungen gesammelt, mit Menschen über Jesus zu sprechen. Und du hattest jetzt ja auch Resonanz gehabt natürlich von den Menschen. Hat Gott dir einen besonderen Wunsch erfüllt?
Ja, und sogar über betroffen, ne? Also, ich bin wohne ich in Berlin. Ich bin dort Missionar und Bibelarbeiter. Und dadurch, dass ich jetzt diese Arbeit mache, komme ich den Menschen besonders nah. Ich gehe auch mit dem Bollerwagen raus in die Städte, in der Stadt bei uns und verteile Bücher. Nicht nur Schatten zum Licht, also halt christliche Bücher auch von Ellen White und wirklich spannende Gespräche daraus hervorgegangen. Aber ja, ich würde schon sagen, dass Gott da mir einen Wunsch erfüllt hat. Ja.
Mhm. Und das ist eigentlich was Großartiges, oder wenn man, also wenn ich das höre, muss ich daran denken, wie Christus damals die Fischer berufen hat und gesagt, lasst eure Boote zurück, ich mache euch zu Menschenfischern, ich habe ein neues Ziel für euch, ich brauche eure Talente, eure Gaben, ich kann aus euch was machen, ich kann euch ein glückliches und vor allem ein ewiges Leben geben. Du bist diesen Weg gegangen und du hattest ja sogar die Möglichkeit, dich so ausbilden zu lassen. Also du hast jetzt deine ersten Erfahrungen gesammelt und bist ja dann, soweit ich weiß, sogar auf eine Bibelschule gegangen.
Mhm.
Wo ging es hin?
Ja, also es war eine Missionsschule quasi. TGM heißt es, ein Training-Gesundheitszentrum, wo man auch ganz natürliche Anwendungen lernen kann, wie man Heilungen hervorbringt bei Menschen. Mhm. Und dort habe ich auch dann natürlich jetzt auch viel Wissen mir aneignen dürfen. Aber das war nicht primär der Grund dort. Das war mehr so eine Charakterschule, würde ich sagen. Jeder hat auch so sein eigenes Stückchen Land bekommen, wo wir selber aussehen durften.
Und auf der Bibelschule habt ihr natürlich gelernt, also wie ihr mit Feldern umgeht, auch wie ihr Krankheiten behandelt und solche Dinge. Und es ist ja auch manchmal so, dass wir in unser eigenes Leben hineingucken. Man guckt auf seine Vergangenheit und wie viel Unkraut da eigentlich im Leben ist und wie durcheinander das ist. Gab es einen Zeitpunkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, ich will da mal aufräumen, ich will die ganzen Sachen mal Gott vorlegen und sagen, bitte mach das Feld noch einmal plan, gib mir einen Neuanfang?
Ja, da bin ich wirklich auf die Knie gegangen und habe all die Dinge, die ich in meinem Leben jetzt erfahren habe, ob ich jetzt selber daran schuld war oder anderen Sachen sei jetzt immer dahingestellt, aber im Endeffekt war es ja so, dass ich dann auch gesündigt habe. Und mich kann keiner zur Sünde zwingen. Es war eine selber Entscheidung. Und ich habe dann einfach alles Gott vorgelegt. Bin auf die Knie gegangen, ich habe über eine Stunde gebetet und das ist unter Tränen einfach. Und so habe ich einfach wirklich Gott gesagt, bitte hilf mir auch in meinem Leben. Und ja, so möchte ich auch gerade dir vielleicht Mut machen, der du das vielleicht einfach mal anschaust. Sprich einfach mit Gott. Gott ist für jeden da und ich denke und ich weiß, dass er dich hört und er wird sich dir offenbaren, wenn du ihm die Chance gibst. Also er wird auch dir seine Gnadenhände hinhalten. Du musst sie nur ergreifen. Er wird dich niemals von sich aus dem Dreck ziehen. Da musst du dich für entscheiden. Das ist eine bewusste Entscheidung. Und die habe ich getroffen. Und die kann er auch bei dir in deinem Leben.
Danke, ich denke, das ist ermutigend. Ja. Und ich denke, für jeden von uns ganz, ganz wichtig. Und Nico, jetzt hast du uns ein bisschen was gezeigt aus deinem Leben, wie dein Leben so abgelaufen ist. Und ich glaube, wir alle konnten sehen, es ging auf und ab. Es war wirklich eine Achterbahn, dein Leben. Du warst eigentlich ständig auf der Suche irgendwie nach Akzeptanz, Annahme. Du hast das Glück in deinem Leben gesucht. Du wolltest Liebe finden, Anerkennung finden. Und am Ende würdest du sagen, deine Wünsche sind erfüllt worden?
Ja, definitiv. Sogar übertroffen. Aber ich hoffe, dass ich nicht stehen bleibe hier auf der Erde, sondern himmelwärts dort ankommen werde. Und darauf hoffe ich und vertraue ich auch. Und ich bin auch übertroffen von dem, was Gott mir einfach bereitet hat, was ich mein Leben lang gesucht habe und in ihm gefunden habe. Und dabei ist mir auch ein Bibelvers sehr wichtig geworden, das ist Jeremia 31,3, wo da steht, ferne her ist mir der Herr erschienen, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade. Und das ist das, was ich nie begriffen habe, aber auch bei jedem anderen Menschen, von ferne her ist er mir schon nachgegangen und wie du es am Anfang schon mal gesagt hast, dass Gott trotzdem mich begleitet hat, auch in diesen schweren Zeiten und immer noch bereit ist, Leute rauszuziehen mit seiner Gnade.
Ja. Ihm sei die Ehre.
Amen.
Vielen Dank, Nico, dass du uns an deinem Leben hast teilhaben lassen. Manchmal im Leben klammern wir uns hier an Dinge, von denen wir denken, dass sie uns glücklich machen. Manchmal suchen wir unser Glück hier auf Erden und müssen dann doch feststellen, dass es nicht das ist, worum es wirklich geht. Und Jesus Christus klopft immer wieder an unser Herzen und immer wieder taucht in unserem Leben auf und möchte uns zu sich ziehen. Er möchte uns ein Leben geben, das erfüllt ist. Er möchte uns seine Gnade geben. Und bestimmt klopft er auch an deinem Herzen. Und wenn du deine Tür öffnest, dann darfst du erleben, dass Gott Liebe ist, dass er Gnade ist, dass er dich ganz genau kennt und dass er dich nach Hause bringen möchte. Gottes Segen dir.